Sie hören SWR 2 aktuell mit Ralf Hecht. Am Tag nach den Schüssen von Halle. Noch immer herrscht große Betroffenheit. Daneben hat aber natürlich die Bewertung des Vorfalles begonnen und auch die Schuldzuweisungen. Parallel dazu gibt es aber immer wieder neue Details, denn die Ermittlungen laufen ja natürlich noch. Was wissen wir bisher? Ganz grob. Ein rechtsextremer Einzeltäter hat versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, ist an der Tür gescheitert. Der Täter erschoss eine zufällig vorbeikommende Frau, fuhr zu einem Dönerladen, erschoss dort einen Mann. Zwei weitere Menschen wurden während der ganzen Aktion schwer verletzt. Der Täter flüchtete mit einem Auto, wurde von der Polizei verfolgt, konnte festgenommen werden, nachdem er einen Unfall gebaut hat. Das ist der zugegeben sehr grobe Tatverlauf. Der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt verfolgt die Ermittlungen natürlich deutlich intensiver, als das uns möglich ist. Herr Schmidt, von dem, was die Sicherheitsbehörden bisher herausgefunden haben, was finden Sie da besonders bemerkenswert?
Ich denke, zwei Dinge sind bemerkenswert. Zum einen, dass der Täter bislang den Sicherheitsbehörden überhaupt nicht aufgefallen war, obwohl er ein wirklich umfangreiches Arsenal an selbstgebauten Waffen ganz unterschiedlicher Art, Sprengsätze darunter, Splitterbomben, aber auch ein automatisches und ein halbautomatisches Gewehr, also wirklich ein Waffenarsenal bei sich hatte. Und trotz allem war, als man ihn gestern festgenommen hatte und seine Personalien kannte, waren alle Sicherheitsbehörden, nach meinem Kenntnisstand, Polizei wie Verfassungsschutz, auf Bundes- und auf Landesebene, völlig überrascht und sagten, von diesem Mann aus Eisleben im Südharz haben wir noch nie etwas gehört. Das ist natürlich keine gute Nachricht. Und genauso wenig ist es gut, dass gestern vor der Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag an Yom Kippur keine Polizei gestanden hat und es glücklicherweise so war, dass die bauliche Voraussetzung, diese Synagoge zu erstürmen, so massiv war, die Türen so gut waren, dass sie dem Sprengsatz und den Gewehrschüssen standgehalten haben, die der Täter beim Versuch einzudringen abgegeben hat. Wenn da allerdings Polizei gestanden hätte, wie wir es ja von vielen jüdischen Einrichtungen kennen, erst recht an Feiertagen, dann wäre das Ganze mutmaßlich wesentlich weniger dramatisch und wahrscheinlich sogar für die beiden Beteiligten und wahrscheinlich sogar für die beiden unbeteiligten Passanten nicht tödlich verlaufen.
Das ist die Kritik, die auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, äußert. Dass die Polizei nicht genug Schutz aufgeboten hat. Ist das ein Einzelfall oder ist das mittlerweile die Regel oder hat man einfach aus den bekannten rechtsterroristischen Tendenzen, die es in den letzten Zeit gab, nichts gelernt?
Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, der polizeiliche Schutz von besonders gefährdeten Objekten, das heißt bei der Polizei POS, Personen- und Objektschutz, das ist immer eine Frage, eigentlich täglich neu für die Objekte und Personen, die man im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Polizeidienststelle hat, die man neu trifft und bei der man überlegt, wo sind unsere Kräfte am besten eingesetzt, weil es in der Regel eigentlich immer so ist, dass es nicht genug Beamte im Personen- und Objektschutz gibt, um alles und alle rund um die Uhr zu schützen. Und deswegen priorisiert man und guckt sich die allgemeine politische Lage an, hört, was der Verfassungsschutz sagt, hat vielleicht auch so etwas wie ein polizeiliches Bauchgefühl, wo Kräfte richtig eingesetzt worden sind. Und da muss jemand in Halle gestern im Vorfeld von Yom Kippur die Entscheidung getroffen haben, sicherlich im Bewusstsein, denn die Polizei hat solche Termine natürlich in ihren Kalendern stehen, dass es dieser Feiertag ist. Und trotzdem hat jemand die Entscheidung getroffen, dass zum Zeitpunkt der Feier dort offenbar die Sicherheitslage nicht so dramatisch eingeschätzt wird, dass man da eben Beamte hinstellen muss. Das war, wissen wir heute, eine dramatisch falsche Entscheidung, aber das ist im Grunde Alltag im Bereich Personen- und Objektschutz, dass man immer wieder die Entscheidung treffen muss, wen und was schützt man wann wie stark. Und das wird eine große Debatte jetzt geben, wie diese Entscheidungen künftig getroffen werden.
Also eher menschliches Versagen oder ein Systemfehler?
Das ist schwer zu sagen, weil ich Ihnen offen gesagt aus dem Hut nicht sagen kann, wie gut ausgestattet der Bereich Personen- und Objektschutz in Halle ist. Es kann natürlich ein Systemfehler dann sein, wenn Sie in diesem Bereich nicht genug Beamtinnen und Beamte haben und wenn es möglicherweise schon numerisch gar nicht hinhaut, dass man sich um alles kümmert, worum man sich kümmern kann. Und dann ist es aber ganz offenkundig auch die Entscheidung gewesen, dass man dort keinen Schutz hingestellt hat. Denn wenn man es wirklich dramatisch anders bewertet hätte, hätte es natürlich polizeilich viele Möglichkeiten gegeben, bis hin dazu, im Extremfall Kräfte aus anderen Bundesländern für Hilfsaufgaben heranzuziehen, wenn man selber im eigenen Land nicht mehr klarkommt. Also tatsächlich denke ich, es ist ein Abwägungsfehler gewesen, wie wir es jetzt wissen, weil die Tat passiert ist. Was die Beamten im Vorfeld dazu gebracht hat, ihre Entscheidung zu treffen, das kann ich von hier aus nicht beurteilen.
Mhm. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist dieser Rechtsextremist mit einem großen Waffenarsenal. Nach dem Fall Lübcke, nach dem NSU, wie kann so jemand den Sicherheitsbehörden vollkommen unbekannt bleiben?
Und das ist die nächste große Frage, die auch ich an diesen Fall habe und die ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten kann. Vieles von dem, was wir an Waffen des Täters sehen, sieht selbst gemacht, selbst gebaut aus. Es ist denkbar, dass man so etwas ganz alleine für sich im stillen Kämmerlein tut und es niemand mitbekommt. Es ist denkbar, dass so etwas in Internetnetzwerken mit anderen Extremisten ausgetauscht wird. Und es ist denkbar, dass es Personen gibt, die da tatsächlich ganz leibhaftig eine Rolle gespielt haben. Das ist eine zentrale Frage auch für die Ermittler. Das Ermittlungsverfahren läuft gegen diesen Stefan B. aus Eisleben und gegen Unbekannt, weil auch die Ermittler genau diese Frage natürlich klären wollen. Jetzt heute Mittag hier zur Stunde kann ich Ihnen nicht sagen, dass es da konkrete Erkenntnisse gäbe. Das ist eine Ermittlung, die dauert an.
Die Informationen unseres Terrorismusexperten Holger Schmidt. Und wir haben schon darüber gesprochen. Unser Terrorismusexperte findet es bemerkenswert. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kann es nicht nachvollziehen, dass an Yom Kippur während des Gottesdienstes keine Polizei bei der Synagoge in Halle gewesen ist.
Offensichtlich war man diesbezüglich Sachsen-Anhalt, denn mein Kenntnisstand ist, dass das eine Situation ist, die nicht nur in Halle ist, sondern auch bei den anderen Synagogen in Sachsen-Anhalt. Offensichtlich hat man dort die Situation im Vorfeld verkannt und nicht richtig eingeschätzt, denn, das muss man auf der anderen Seite sagen, bei sehr vielen, bei den meisten Synagogen, eigentlich bei allen, die ich kenne, ist mit persönlichem Erleben, ist es gang und gäbe und leider Usus, dass zu Gottesdienstzeiten Polizeiposten an der Synagoge ist.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Und Armin Schuster ist Obmann der Union im Bundestagsinnenausschuss, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Direkt vor der Sendung habe ich ihn am Telefon erreicht. Und da er ja Polizeidirektor des Bundespolizeiamtes in Weil am Rhein gewesen war, habe ich ihm gesagt, dass ich es vermessen finden würde, von ihm nun harsche Kritik an der Polizei zu erwarten, ihn aber trotzdem fragen wolle, warum war da eigentlich keine Polizei? Ob er sich das erklären kann?
Nein, das ist jetzt also aus der Ferne würde ich mir das nicht anmaßen. Und wenn es was zu kritisieren gibt, dann tue ich das auch als ehemaliger Polizeibeamter. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Einsatzpläne der Polizei in Sachsen-Anhalt oder im Raum Halle aussahen. Nur die harsche Kritik, die unterstellt ja latent ein bisschen, als wäre das vorsätzlich passiert. Das würde ich jedenfalls mal als erstes ausschließen. Ich darf mal daran erinnern, dass die Polizei im Moment wirklich grenzwertig belastet ist. Ich will es nicht entschuldigen, ich weiß nicht, was da war, aber dass das etwas mit die waren da bewusst nicht zu mir, das würde ich also überhaupt nicht in Betracht ziehen.
Seit den NSU-Morden und vor allem seit dem Mord an Walter Lübcke wird ja viel über eine Neuaufstellung der Sicherheitsbehörden mit Bezug auf Rechtsextremismus gesprochen, über mehr Personal, neue Befugnisse etc. Was ist seitdem aber eigentlich wirklich passiert? Was ist auf die Straße gekommen?
Also die Kritik, dass das alles ein bisschen verschlafen worden wäre, die teile ich überhaupt nicht, weil wir nach dem Auffliegen des NSU-Mördertrios nicht nur personelle Konsequenzen in verschiedenen Behörden ziehen mussten, nicht nur schwerwiegende Reformen, zum Beispiel im Bundesamt für Verfassungsschutz, gemacht haben, mehr Personal, andere Befugnisse, Zentralstellenfunktion der Behörde in Köln. Die Länder haben agiert. Ich sag mal, es ist die Polizeien und Verfassungsschutzbehörden, ich würde auch sagen, die Staatsanwaltschaft und Gerichte wurden durch den NSU, durch diese Tatenserie regelrecht durchgerüttelt und da ist einiges passiert. Nur, wir haben seit 3, 4, 5 Jahren nochmal eine neue Dynamik bekommen im Thema Rechts. Das ist auch erkannt worden und immer wieder berichtet worden dadurch, dass die Anzahl derer, die sich rechtsgerichteten Organisationen zuneigen und zuwenden, immer größer wird. Wir liegen jetzt bei 24.000 etwa, bei gut 12.000 gewaltbereiten Extremisten, Rechtsextremisten. Und jetzt haben wir schlicht auch ein Mengenproblem für die deutsche Polizei, für die Verfassungsschutzbehörden. Und ich sage mal ganz offen, diese neue Dynamik hat viel damit zu tun, dass in Deutschland in den letzten 2, 3, 4 Jahren die Grenzen verwischt sind zwischen Extremismus und, ich sag mal, stramm rechtskonservativen, rechtsnationalen Einstellungen. Das hat viel damit zu tun, wie die neue Stimmung ist in den deutschen Parlamenten durch eine ganz bestimmte Partei.
Sie spielen auf die AfD an und teilen die Einschätzung, nun folgen Taten auf Worte, so würde ich das mal ganz schlicht zusammenfassen. Konkret war es wieder ein rechter Einzeltäter. Er war den Sicherheitsbehörden bislang nicht bekannt. Es scheint da eine gefährliche Parallelgesellschaft mit Verschwörungstheorien, rechtem Gedankengut, Gewaltfantasien im Entstehen zu sein. Dazu kommt die Partei, die Sie angesprochen haben, die AfD. Man kann das alles kritisieren, man kann es als krank bezeichnen, aber die Frage ist, was würde dagegen helfen?
Also erstmal wäre ich noch vorsichtig, in diesem frühen Stadium von einem Einzeltäter zu sprechen. Die Erfahrung lehrt uns, dass man da genauer hinschauen sollte, ob er nicht doch Unterstützung hatte, ob er nicht logistische Unterstützung hatte oder zumindest Brüder im Geiste, die ihn vielleicht sogar animiert haben. Deswegen wäre ich da jetzt mal vorsichtig. Zweiter Punkt, dass für die Polizei die größte Herausforderung für die Verfassungsschutzbehörden ist, dass solche Menschen sich heute im Netz radikalisieren. Diese Chance, einen solchen Extremisten bei typischen Szeneveranstaltungen zu identifizieren, wie er sich dann mit Gleichgesinnten radikalisiert, wird immer schwieriger, weil sowas heute in Chatforen passiert. Und zwar bundesweit oder sogar über Deutschlands Grenzen hinaus. Dafür brauchst du Eingriffsbefugnisse und Möglichkeiten, in die digitale Kommunikation einzudringen. Die haben unsere Behörden noch gar nicht so. Das wollen wir ändern. Aber das ist ein großes Problem. Drittens, Herr Hecht, ich glaube, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe, Mut zu zeigen und Courage zu zeigen gegenüber denjenigen, die sich hier und da mal im Wort vergreifen. Ich glaube, es ist auch eine Aufgabe für uns alle. Es ist zu einfach zu sagen, die 24.000 oder die 12.000 Gewaltbereiten ist Sache der Polizei. Sie haben es richtig formuliert, aus Worten können Taten werden. Und wer das beherzigt, der kann auch in seinem Bekanntenkreis, in der Firma oder am Stammtisch auch mal jemanden mit Courage zurechtweisen, von dem man eigentlich weiß, dass er sich im Ton vergreift. Das ist eine Hygiene in der Gesellschaft. Das sollten wir uns selbst zur Aufgabe machen. Nicht still zuschauen, sondern dagegen halten.
Also, es bleiben Aufgaben für die Gesellschaft als Ganzes, für jeden von uns und auch viele Aufgaben für die Sicherheitsbehörden. Und jeder dieser Bereiche wird uns weiter beschäftigen. Armin Schuster war das, Obmann der Union im Bundestagsinnenausschuss und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten ganz großen Thema. Wir gehen ins Ausland. Gestern hat die Türkei die Operation Friedensquelle begonnen. Mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss hat sie kurdische Stellungen in Nordsyrien angegriffen. Inzwischen sind auch Bodentruppen über die Grenze vorgerückt. Carsten Kühntop über den aktuellen Stand der türkischen Invasion in Nordostsyrien.
Seltene Einigkeit in der arabischen Welt. Seit Beginn der türkischen Offensive haben arabische Staaten quasi im Stundentakt ihre Missbilligung zu Protokoll gegeben, einer nach dem anderen. Auf Antrag Ägyptens wird die Arabische Liga am Samstag in Kairo zusammenkommen. In einer Erklärung hieß es, auf Ministerebene werde man über die, so wörtlich, türkische Aggression beraten. Ahmed Abul Raid, der Generalsekretär der Liga. Wir senden Botschaften, mit denen wir das Einstellen der militärischen Aggression verlangen und den Abzug der türkischen Truppen von den Staatsgebieten Syriens und des Irak. Denn auch der Irak hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er das Eindringen der türkischen Truppen verurteilt. Im Norden des Irak sind türkische Soldaten schon länger im Einsatz. Der irakische Präsident Baham Saleh warnte laut Medienberichten davor, dass Militante einen Vorteil aus der neuen Offensive ziehen könnten. Ägypten erklärte, man verurteile den türkischen Angriff auf syrisches Staatsgebiet auf das Schärfste. Es handele sich um eine unverfrorene und inakzeptable Attacke auf die Souveränität eines Bruderstaates. Saudi-Arabien nannte den türkischen Militäreinsatz eine Bedrohung von Stabilität und Sicherheit in der Region. Die Vereinigten Arabischen Emirate sprachen von einer gefährlichen Entwicklung und einer Aggression gegen die Unabhängigkeit eines arabischen Staates, die internationalem Recht zuwiderlaufe. Ähnliche Stellungnahmen kamen auch von Kuwait, Bahrain, Algerien, Jordanien und dem Libanon. Über den aktuellen Stand der türkischen Offensive gibt es kaum verlässliche Informationen. Die syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, erklärten am Vormittag, an drei Stellen hätten die Türken bisher versucht, auf syrisches Gebiet vorzurücken, und zwar bei Ras al Ain und Tel Abyad. Man habe sie aber zurückschlagen können und vier Panzer zerstört, fünf türkische Soldaten seien gefallen. Das Verteidigungsministerium in Ankara erklärte hingegen, man kontrolliere bereits einige Positionen in Syrien. Aus den angegriffenen Gebieten fliehen tausende Menschen nach Süden. Einem Fernsehreporter sagte ein Mann in Tel Abyad: Was will Erdogan von uns? Was hat er hier bei uns zu suchen? Ebenfalls spärlich sind die Angaben über die bisherigen Opferzahlen. Syrische Aktivisten haben bisher mindestens 15 Getötete gezählt, 8 davon seien Zivilisten. Dass die Türken offenbar versuchen, bei Ras al Ain und Tel Abyad nach Syrien einzudringen, ist kein Zufall. Beide Orte liegen direkt an der Grenze und sind etwa 100 Kilometer voneinander entfernt. In diesem Gebiet hatten amerikanische und türkische Soldaten seit Anfang August gemeinsam patrouilliert und zusammen Aufklärungsmissionen geflogen. Die SDF beugten sich dabei dem Wunsch der Amerikaner. Sie zerstörten in dieser Region Befestigungen, die sie zum Schutz vor der Türkei errichtet hatten, und zogen sich mehrere Kilometer weit von der Grenze zurück nach Süden. Zu Wochenbeginn räumten die USA dann ihre Beobachterposten dort, um den Türken bei der Offensive nicht im Wege zu stehen. Die 50 dort stationierten US-Soldaten wurden abgezogen.
Und über die türkische Invasion in Syrien habe ich auch mit Dr. André Bank vom GIGA-Institut für Nahoststudien in Hamburg gesprochen. Direkt vor der Sendung habe ihn gefragt, was den Kurden allein gegen die türkische Übermacht nun bleibt. Aufgeben oder kämpfen bis zur absehbaren Niederlage?
Also die kurdischen Kräfte sind natürlich militärisch wirklich gegen diese Dominanz der türkischen Armee deutlich schwächer. Sie haben keine eigene Luftwaffe, das ist der erste entscheidende Punkt. Und zum Zweiten, sie haben auch deutlich weniger ausgeprägte Waffensysteme am Boden. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich eine Mischung von einer Gegenstrategie sein. Man wird teilweise versuchen zu kämpfen, teilweise sich versuchen strategisch zurückzuziehen und gleichzeitig auch neue Bündnisse zu beginnen. Neue Bündnisse meint hier konkret, die Kurdinnen und Kurden werden sich an das Assad-Regime vermutlich wieder wenden. Nicht so sehr, weil sie große Freunde sind oder in der Vergangenheit so gut zusammengearbeitet haben, beileibe nicht, sondern weil sie sich erhoffen, dass die syrische Regierung, das syrische Militär sich hier auf ihrer Seite ihnen helfen wird. Mhm. Und letztlich werden sie wahrscheinlich auch versuchen, an Russland ranzutreten, aber ich vermute, dass da wenig Entgegenkommen zu erwarten ist.
Also man treibt die Kurden dem syrischen Diktator Assad geradezu in die Arme. Würde der denn geneigt sein, den Kurden ihren Kampf gegen sein Regime zu vergeben und mit ihnen zusammenzuarbeiten?
Also für das Assad-Regime ist die Lage momentan gar nicht so schlecht, denn zum einen haben sie in Idlib eben Fortschritte gemacht, vor allem mit russischer Unterstützung in dem anderen Kriegsgebiet im Nordwesten Syriens. Zum zweiten werden in der Tat die Kurden jetzt dem syrischen Regime ein Stück weit in die Arme getrieben. Der Anspruch von Präsident Bashar al-Assad, das ganze Land oder weite Teile des Landes zu kontrollieren zu wollen, das wird dadurch natürlich noch ein Stück weit gestärkt. Er wird bestimmte Gesten gegenüber den Kurden machen, sie hier und da militärisch unterstützen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Assad selber extrem abhängig ist vom russischen Militär und auch von der iranischen Unterstützung. Er wird sich jetzt gerieren als syrischer Präsident, aber de facto ist er abhängig von diesen anderen Akteuren, sodass, und das merkt man jetzt schon gleich, es eben nicht mehr nur um die Türkei und die Kurden und auch um Syrien geht und das syrische Regime, sondern sofort kommt auch Russland und Iran in dieser Gemengelage mit hinzu und zudem eben natürlich auch der Islamische Staat.
Mhm. Stichwort Islamischer Staat. Das amerikanische Militär hat vor dem oder zu Beginn dieses türkischen Einmarsches in Nordsyrien mehrere Kämpfer des IS aus den Händen der Kurdenmilizen übernommen. Das berichten zumindest die Washington Post und die New York Times. Die Kurden haben in Lagern im Nordosten Syriens rund 6000 IS-Kämpfer festgesetzt. Dazu kommen noch Angehörige und Sympathisanten. Was, wenn die Kurden jetzt gegen die Türkei kämpfen, statt diese Extremisten unter Verschluss zu halten? Was passiert mit denen?
Das schlimmste Szenario wäre, dass die, weil sich die Kurden jetzt eben auf die Kämpfe gegen die türkische Invasion hier konzentrieren, im Grunde diese Gefängnisse, vor allem das Lager in Al-Hol, vernachlässigen und dann eben ja Hunderte, vielleicht sogar Tausende IS-Kämpfer wieder freikommen würden. Die würden dann versuchen, vermutlich sich in Richtung Süden zu bewegen oder rüber in die Anbar-Provinz im Irak, wo ja der IS historisch auch herkommt. Sozusagen wieder in diesem Gebiet, in diesem Kriegsgebiet in Syrien und eben auch im Westirak wieder versuchen neu zu positionieren und möglicherweise neue Stärke zu gewinnen, neue Anschläge zu machen. Und das ist natürlich die große Gefahr, die hier noch zudem eben besteht, dass es wieder ein Wiedererstarken des IS gibt und dass dadurch dann wiederum dieser Krieg auch in Richtung Irak wieder getragen wird.
Halten Sie das für eine theoretische Größe oder ist diese Gefahr wirklich sehr real? Und wir gehen jetzt quasi auf Anfang zurück und beginnen den ganzen Kampf gegen den IS dann nochmal.
Also ganz auf Anfang zurück gehen wir sicher nicht, aber die Gefahr ist schon durchaus gegeben. Zum einen haben die Kurdinnen und Kurden immer gesagt, dass die Lage in diesen Lagern sehr, sehr schwierig ist und dass sie das bald nicht mehr halten können. Und da gibt es sicherlich auch eine Verantwortung der Bundesregierung. Es sind ja durchaus auch einige hunderte deutsche Staatsangehörige dort. Hätte sich die Bundesregierung und auch die anderen westlichen Staaten von den Foreign Fighters um die gekümmert und die jetzt schon zurückgeholt, ja, im Zuge des militärischen Siegs über den IS seit dem letzten Jahr, dann wäre diese Lage nicht so schwierig. Jetzt kann es natürlich wirklich passieren, dass einige von denen wieder freikommen oder viele sogar und es zu dieser Eskalation kommt. Das ist nicht nur eine theoretische Größe.
Dr. André Bank vom GIGA-Institut für Nahoststudien. Und wir kommen zu unserem Wirtschaftsgespräch. 1 Kilo Zucker kostet heute im Supermarkt, je nach Markt und Marke, etwa 1 Euro. Im Vergleich zu vor 2 Jahren ist Zucker damit rund 10% günstiger geworden. Schön für Verbraucher, unter dem Preisverfall leiden aber die Zuckerproduzenten. Allen voran Europas Marktführer Südzucker aus Mannheim. Alexander Winkler aus unserer Wirtschaftsredaktion. Heute gibt es Halbjahreszahlen. Wie steht Südzucker denn da?
Also wenn man es positiv sehen möchte, dann kann man durchaus sagen, der Gewinneinbruch im zweiten Quartal ist nicht mehr so heftig wie in den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres. Aber aufs Halbjahr gesehen hat Südzucker nur 20 Millionen Euro Gewinn gemacht und das sind fast 70% weniger als im vergangenen Jahr. Und das geht eben vor allem auf Verluste im Zuckersegment zurück.
Südzucker hat ja auch noch andere Konzernsparten. Verdient Südzucker mit verarbeiteten Zuckerprodukten? Läuft es da besser für den Konzern?
Ja, und zwar durchweg. Vor allem das Spezialitätensegment ist da stark. Also Zusatzstoffe für die Lebensmittelindustrie, Tiefkühlpizza oder Stärke zählen da dazu. Da konnte Südzucker seinen operativen Gewinn um 15% steigern und auch die Kraftstoffsparte legt zu. Das ist zwar das kleinste Geschäftsfeld bislang, aber hier haben sich die Gewinne fast verdreifacht.
Südzucker ist an der Börse im SDAX. Wie reagieren die Anleger auf diese Halbjahreszahlen?
Extrem negativ. Die Zahlen sind offensichtlich deutlich schlechter als erwartet. Der Aktienkurs sackt um 8,6% ab. Der DAX ist dagegen im Plus, 0,25%, nämlich bei 12.120 Punkten.
Alexander Winkler mit den Wirtschaftsinformationen.